Moin moin und herzlich willkommen zurück bei der Zwei-Mann-Mauer, dem ersten und einzigen Fußball-Podcast. Und wir machen natürlich bei der WM getrost weiter. Und ja, er ist Startelf-Kaliber, das haben wir über ihn gesagt, Anton. Dennis Abi rettet den DFB gegen die Elfenbeinküste. Wie hast du dieses Finale erlebt? Und natürlich erstmal ein herzliches Willkommen in dieser Folge.
Ja, hallo Moritz, vielen Dank. Es war natürlich höchst emotional, weil immer, wenn du so ein Spiel noch drehst und gerade ganz früh vor Schluss das Ganze erst für dich entscheiden kannst, dann schwappen die Emotionen über. Aber es war sicher nicht das beste Spiel der deutschen Nationalmannschaft. Und trotzdem glaube ich, dass dieses 2:1 gegen die Elfenbeinküste auch in der Art und Weise dieser Mannschaft extrem viel geben kann, vielleicht sogar noch mehr geben kann als ein weiterer deutlicher Sieg. Auch wenn wir ganz klar sagen müssen, ja, wie ich gerade schon meinte, leistungstechnisch war das über weite Strecken ja zumindest mal nicht ganz auf dem Niveau, wo man sich vielleicht auch schon die deutsche Elf vorgestellt und erhofft hat. Aber es war jetzt auch nicht katastrophal. Also es war schon so, dass man das Spiel größtenteils unter Kontrolle hatte. Dann gab es ja diese aberkannten Tore, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Und dann brauchte es eben den Impuls von draußen von einem gewissen Dennis Undaff, der dann das Spiel am Ende entschieden hat, aber eben auch von den anderen, die reingekommen sind. Also das zum Beispiel ja auch ein richtig gutes Zeichen, dass man die Optionen auf der Bank hat, um ein Spiel auch nochmal in eine solche Richtung zu lenken. Da rede ich natürlich vor allem von Nadim Amiri, der auch die Vorlage zum 1:1 gegeben hat. Also ja, ich würde nicht behaupten, dass ich grundsätzlich komplett zufrieden bin, in Anführungsstrichen, mit der Leistung. Aber es gibt eben bei solchen Turnieren auch immer solche Spiele. Es war fast noch nie so, seitdem ich zumindest die deutsche Nationalmannschaft und die großen Turniere aktiv verfolge, dass man jetzt in jedem Spiel, auch bei den erfolgreichen Jahren, einfach immer drüber rasiert ist. Und es war das erwartet schwierige Spiel und sie haben es am Ende gelöst. Das muss man, finde ich, einfach sehr, sehr positiv dann auch hervorheben.
Ja, finde ich richtig. Ich glaube, wir sind generell beide eher positive Betrachter des Fußballs und auch Betrachter der deutschen Nationalmannschaft. Ich finde auch, dass man am Ende sagen kann, natürlich sagt man in erster Linie Glück gehabt, dass es am Ende noch gut gegangen ist. Man muss, finde ich, genau wie du auch sagst, sagen, top gewechselt. Nicht nur eben Undaff, sondern auch Amiri, der einfach immer nochmal eine andere Komponente reinbringt, weil der aus Positionen zum Beispiel flankt, aus denen andere nicht flanken, weil der einfach nicht lang drüber nachdenkt, hat man, finde ich, auch bei dem 1:1 gesehen, ist er noch wirklich im Halbfeld, aber er steht auch nicht, sondern ist so im Lauf. In der Regel ist da immer eher so die, ich gehe noch ein paar Meter und gucke, ob ich Richtung Grundlinie komme, aber er guckt halt hoch, sieht da zwei Leute einlaufen, so stehst du dir halt auch noch nicht die Füße irgendwie wund da im Strafraum, sondern hast noch dieses Momentum in Richtung Tor und dann hat Amiri halt, also glaube ich, übertreibt man nicht, wenn man sagt, eine Top 5 Standardqualität Europas. Das ist ein feines Füßchen, das du sonst einfach so nicht siehst. Und das ist ja dann in einem Tor geendet, was natürlich super ist. Und dieses Siegtor ist Wahnsinn, weil diesen Pass von einem Matcher, den er nur so spielen kann mit 400 km/h, der ist bald durch die Schallmauer gegangen, dieser Ball. Und dass Dennis Undaff den dann so annimmt, dieser First Touch, ist ja Wahnsinn, kurzer Distanz sozusagen, den dann sich so einfach vorzulegen und dann mit dem nächsten Kontakt ins Tor befördern zu können, ist krass gut und macht für mich halt auch so einen Weltklasse-Spieler aus, der halt diese Bälle verarbeiten kann. Das ist halt so das Ding, wenn du diesen Pass spielst, dann musst du eben darauf bauen, dass dein Mitspieler den irgendwie verarbeitet bekommt. Und ich finde, das ist so häufig so ein Unterschied bei Profis. Zum einen die Passhärte und zum anderen auch, dass sie halt gefühlt jeden Ball, auch einen schnellen Ball, der irgendwie halb hoch auf sie zukommt, irgendwie annehmen und verarbeiten können. Und das hat man da gesehen. Von daher bockstark von Undaff. Man muss aber dann insgesamt, wenn man nochmal aufs Spiel blickt, auch sagen, dass, finde ich, nicht viele Spieler ein gutes Spiel gemacht haben, die in der Startelf standen. Also, hilf mir gerne. Also, ich finde, mit Abstand der beste Mann war ein Matcher. Das ist, glaube ich, da sind wir uns, glaube ich, einig. Der hat ein wahnsinnig gutes Spiel gemacht. Ja. Spieler, die in Ordnung waren, finde ich, Nene Brown, Schlotti, bis er raus musste, da können wir auch noch gleich zukommen, war auch nicht schlecht. Tah war, ja, okay. Kimmich, finde ich, wird halt jetzt ein bisschen niedergemacht für das 0-1, aber hat es, finde ich, okay gemacht gegen Diomande, der, also ich glaube, es war das schlechteste Diomande-Spiel, das ich je gesehen habe. Der hat so viele Pässe vereiert und irgendwie sich verdribbelt. Also das, da habe ich deutlich mehr befürchtet. Und dann war es das Gefühl schon. Also Sané will ich hervorheben, der ist zwar offensiv zu unkreativ gewesen, aber sonst einer der besseren, finde ich, weil er auch wieder ein paar gute Läufe nach hinten gemacht hat, die wichtig waren. Das war in dem Fall so Wirtz Totalausfall. Havertz hat sich bemüht, hat es aber nicht wirklich groß was Zählbares rausgebracht. Musiala war auch so ein bisschen überfordert, hatte ich das Gefühl. Was sagst du?
Ja, ich habe auch während des Spiels natürlich als Möchtegern-Bundestrainer versucht, das Ganze zu analysieren. Und für mich war es irgendwie so, dass sie spielerisch nicht die richtigen Lösungen gefunden haben über sehr, sehr lange Zeit, obwohl sie fußballerisch die Qualität eigentlich auf dem Feld hatten. Viel zu oft durch die Mitte das Spielfeld selber zu eng gemacht. Hat man dann ja auch gesehen, wie dann das 1:1 gefallen ist, durch eben eine breite Spielsituation. Amiri, du hast es gesagt, auch mal der Überraschungseffekt aus dem Halbfeld, die Flanke, die dann perfekt zu Undav kommt und über Kusunus Kopf rüber segelt. Das hat mir über lange Strecken doch gefehlt. Man hatte ja mit in der Anfangsphase auch Abschlüssen von Musiala, von Netscher, auch ganz ordentliche Chancen, ne, wenn die mal 30 Zentimeter weiter runter oder zur Seite gehen. Kann da auch ein Tor durchfallen, also man war ja besser, man hat ja gesehen, dass das deutsche Team natürlich, das war auch zu erwarten und das darf man auch so erwarten, spielbestimmt war und auch bemüht war. Aber ich bin schon bei dir, dass viele Spieler einfach dann über die komplette Distanz wirklich gar nicht bis nur sehr, sehr selten an ihr Leistungsniveau gekommen sind. Was auch natürlich damit zu tun hat, das darf man immer nicht außer Acht lassen, da steht ja jetzt nicht irgendwer, so die Ivora haben es auch
ja, ganz richtig
aufopferungsvoll verteidigt und auch qualitativ gut verteidigt. Aber klar, das war, wie ich eben auch schon eingangs meinte, sicher eines der schwächeren Spiele der näheren Vergangenheit, was eben diesen Sieg am Ende, finde ich, dann trotzdem auch nochmal mehr Wert macht, weil als Mannschaft weißt du und merkst du, dass du gerade zwar nicht das beste Spiel machst, wenn du dann aber mit einem Erfolg da rausgehst, ziehst du dir viel, viel mehr davon, als wenn du, wie gesagt, vielleicht durchgehend jetzt durchmarschierst und dann kommt plötzlich ein Gegner, der mal eine ganz andere Qualität hat, sprich vielleicht im Achtelfinale Frankreich oder. Und dann merkst du so, ui, warte mal, da ist ja doch noch ein bisschen was, was wir vielleicht aufarbeiten müssen. Sowas bringt extrem viel. Und klar, man muss Matcher da definitiv hervorheben. Ich fand Pavlovic jetzt auch nicht so schlecht. Aber auch jetzt nicht wirklich auffällig, so ein bisschen Ballverteiler im Mittelfeld, macht er gut, ist seine Rolle, ist natürlich gegen so tiefstehende Gegner schnell mal, dass man dann auch viele Ballkontakte hat, viel Pässe spielt, gute Passquote hat und, hat er alles gut gemacht, aber jetzt auch nicht super auffällig, außer bei seinem Tor, was dann aberkannt wurde. Ich habe ganz lange gedacht, das muss man eigentlich nicht pfeifen, ich habe jetzt mir extra nochmal die Highlights angeschaut und es ist schon so ein bisschen so, dass der Arm von Pavlovic im Arm quasi des Torwarts ist, der Elfenbeinküste, und er diesen Fangprozess schon deutlich stört. Also ich bin inzwischen doch da angelangt, dass ich sage, das kann man schon abpfeifen, oder wie siehst du es?
Ich finde, man muss es abpfeifen, so leid's mir tut.
Dann war ich zu emotional befasst.
Ja, also im ersten Moment habe ich auch gedacht, und ich mag auch nicht dieses, was leider diese WM, finde ich, auch häufig passiert, wieder dieses pauschale Abpfeifen, wenn ein Torwart was abbekommt. Gab es ja später in dem Spiel nochmal eine Szene, wo Fofana, der Torwart, in den eigenen Mann reinspringt und sich dann 4 Minuten auf dem Rasen wälzt, was auch sofort abgepfiffen wird, obwohl da nichts war aus deutscher Sicht, aber egal. Mhm. In dem Fall war es für mich klar, weil ich finde, das ist ja so ein bisschen wie wenn der Stürmer ins Dribbling geht und du ihm dann in die Beine fährst. Wenn der Torwart hochgeht und du ihm da in die Arme reingehst, das geht nicht und war ja dadurch also für mich nicht nur gestört, sondern verhindert den Fangprozess. Und ja, deswegen ist richtig. Für mich klar, genauso wie auch das zweite Tor, wo Musiala da den Verteidiger noch so ein bisschen den Fuß ausfährt und den Verteidiger zum Fallen bringt, das war für mich auch klar. Natürlich ärgerlich, aber zweimal glasklar. Und auch da ganz komisch, dass der Schiri weiterlaufen lässt. Also fand auch den Schiedsrichter hat keine gute Figur abgegeben, meiner Meinung nach.
Ja.
Bisschen unsouverän und hier und da sehr viel laufen lassen. Bin an sich ein Freund davon, aber manchmal hast du so das Gefühl, es sind so Schiris, die, weiß nicht, ob wir es von Messis Foul hatten in der letzten Folge, aber, oder da war das wahrscheinlich auch gar nicht, ne? Können wir mal ganz kurz drauf kommen. Da wurde nicht mal gelb gegeben und damals war es dann so ein Spiel, da ist keine einzige gelbe Karte gezeigt worden und in dem Spiel bei Deutschland gegen die Elfenbeinküste hatte ich so ein ähnliches Gefühl. Es gibt so Schiedsrichter, die meinen, ja, also wenn hier keine Gliedmaßen abgetrennt werden, dann lasse ich laufen und das finde ich halt irgendwie ein bisschen schwierig. Also da waren schon viele, teils auch ruppige Sachen dabei, wo nichts gepfiffen wurde und das war mir dann ein bisschen zu sehr so die Kontrolle abgegeben irgendwie.
Kann ich komplett mitgehen. Trotzdem.
Noch ganz kurz. Schon, du hast eben auch sehr schön gesagt, was mir auch sehr häufig jetzt irgendwie aufgefallen ist, dass, glaube ich, der deutsche Fußballfan, obwohl ja viele gesagt haben, ja, Elfenbeinküste aufpassen, die sind nicht so schlecht, die trotzdem noch unterschätzt. Also das ist, ich glaube, auch so ein bisschen dieses Stigma, was leider oder womit afrikanische Mannschaften leider häufig zu kämpfen haben. Aber ich lasse dich mal schätzen, was der Kader der Elfenbeinküste bei dieser WM wert ist, laut transfermarkt.de.
Boah, mit Diomande haben sie natürlich schon mal einen großen Boost. Also gehe ich einfach mal mit so 400 Millionen?
522 Millionen. Das wäre in der Bundesliga Platz 2 auch noch mal knapp 20 Millionen mehr als RB Leipzig, knapp 30 mehr als Dortmund. Also das ist ein sehr, sehr hochqualitativer Gegner gewesen. Und ich glaube einfach, man gibt gerade afrikanischen Mannschaften dann einfach nicht so den Respekt. Man sieht ja auch oft in der Berichterstattung, dass sie dann so ein bisschen auf ihre Physis reduziert werden. Aber was da für Fußballer drinstecken, das geht dann häufig verloren. Und deswegen, glaube ich, müssen wir da alle noch so ein bisschen an uns arbeiten, dass man auch auf dem Schirm hat, was das für ein Brett war. Das ist ein Gegner, der, das waren jetzt, glaube ich, 70% des deutschen Kaderwerts oder so. Also das ist einfach ein ordentlicher, sehr, sehr guter Gegner.
Ja.
Ja, ist, glaube ich, einfach wichtig, dass man das dann auch richtig einschätzt und dass man nicht sagt, wie, wir gewinnen nicht 4-5-1 gegen die. Das ist ein sehr, sehr, sehr guter Gegner. Und was du auch sehr schön gesagt hast, so ein Spiel ist total wichtig, glaube ich. Zum einen in so einem Turnier, das hat so ein bisschen Algerien-Charakter gehabt, finde ich, von 2014, wo man nicht wirklich zufrieden ist mit sich, aber dann so ein Hindernis mal zusammen überwunden hat. Zum einen so diesen Widerstand zu überwinden und zum anderen auch, das hatten wir auch bei der EM, fand ich, vor 2 Jahren, als wir da in, ich rede jetzt immer von wir, ne, wir sind die Deutschen, klar.
Ist in Ordnung, ja.
Als der DFB da gegen die Schweiz noch dieses späte Ausgleichstor gemacht hat, dadurch Gruppensieger wurde und so. Das ist sowas im Kopf, dass du halt bis zum Ende nicht unruhig wirst, sondern einfach die Confidence hast, dass du noch ein Tor schießen kannst, um zu gewinnen oder zumindest nicht zu verlieren. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig. Das hat man auch, finde ich, dann gegen Spanien gesehen, wo sie spät noch den Ausgleich gemacht haben und damit in die Verlängerung gekommen sind. Das ist so ein mentaler Faktor, der, glaube ich, super wichtig ist. Und das, glaube ich, ist gut, wenn man das in so einem Spiel, gerade in der Gruppenphase, dann schon abhaken kann.
Bin ich komplett bei dir. Und du hast eben ein ganz großes und wichtiges Wort auch schon gesagt, und zwar Gruppensieger, denn das ist die deutsche Mannschaft jetzt und das ist ja fast schon historisch, denn es gibt Kinder, die sind so um die 12 Jahre alt, die haben noch nie ein WM-Endrundenspiel von Deutschland in der K.O.-Phase gesehen, denn das letzte war bekanntermaßen das Finale 2014. Wir in unserer Jugend wurden natürlich gesegnet mit großen Turnieren. 2002 habe ich schon so am Rande mitbekommen, dann 2006 das Sommermärchen, 2010 auch wieder zumindest mal gut und dann die Krönung 2014 mit dem Weltmeistertitel. Aber jetzt gibt es eben sehr viele junge Fans, die ja noch nie gesehen haben, dass die deutsche Mannschaft eine Gruppenphase auch überstanden hat bei einer Weltmeisterschaft. Und das ist jetzt schon mal sicher. Also dieses Spiel war natürlich wie jedes WM-Spiel bei dieser knackigen 3-Spiele-Gruppenphase extrem wichtig, auch aus sportlicher Sicht. Wir sind jetzt schon den einen Schritt weitergegangen, haben über das Mentale, über das Teamgefüge, über dieses Gefühl gesprochen, dass hier so einen Sieg geben kann. Aber sportlich erstmal ganz nüchtern runtergebrochen, war das natürlich der Weg ins 16-Finale. Und das ist auch ganz, ganz groß, ganz, ganz wichtig. Ich versuche mich dann immer so ein bisschen auch, ne, in die jungen Fußballfans hineinzuversetzen. Und ich man merkt ja schon auch, wie dieser WM-Geist und diese Lust darauf, gemeinsam auch zu feiern und zu unterstützen, überschwappt. Also man sieht ja die Videos aus allen großen Städten, aus allen kleinen Städten, wie beim Public Viewing dann zusammen in den Armen gelegen wird und gefeiert wird, bei dem Siegtreffer von Dennis Undorf kurz vor Schluss. Und das ist natürlich auch etwas, was ein ganzes Fußballland braucht. Also das klingt jetzt so ein bisschen, ne, wieder hier die großen Reden schwingen und so ein bisschen, ja, so fast schon ins Abgedriftete gehen. Aber es ist ja wirklich so, dass wenn da jetzt ein 10-jähriger Junge oder Mädchen ist, die das anschauen und denken, ja, aber Deutschland fliegt ja sonst immer in der Gruppenphase raus und plötzlich, hey, zwei Siege, 16-Finale und wir sind wieder die Turniermannschaft, Fragezeichen. Aber es ist einfach ein richtig toller Schritt, gerade mit dem Hintergrund, dass eben die letzten beiden WMs wirklich ja fast schon historisch schwach waren.
Ich meine, das ist ja generell statistisch erwiesen, dass große sportliche Erfolge auch einen krassen Effekt haben auf zum Beispiel dann irgendwie Eintritte von Kindern in diese Sportart und dann eben in 10, 20 Jahren dann, dass die Früchte tragen kann. Das hat es zum Beispiel auch mit dem Basketball gegeben, als Nowitzki so gut war und dann irgendwie jetzt viele deutsche Basketballer erfolgreich sind und gibt es in jeder Sportart. Von daher, ich meine, da sind wir jetzt noch nicht bei diesem Turnier, also nur weil wir jetzt die Gruppenphase überstanden haben.
Aber es geht gut los zumindest.
Erleben wir jetzt, glaube ich, keinen Fußballboom in 15 Jahren, aber trotzdem, ja, diese Stimmung, gerade so ein Land wie Deutschland, glaube ich, kann das immer ganz gut gebrauchen, sich da mal ein bisschen lockerer freuen zu dürfen.
Dann haben wir jetzt die eine große Frage mal so ein bisschen umschifft. Gut, Ecuador, Aufstellung oder personell kommen wir gleich nochmal drauf. Aber ganz generell gesprochen, forderst du Dennis Undorf fortan in der Startelf?
Nein.
Finde ich interessant, weil ich bin auch bei Nein. Und
ich dachte, da
sind wir. Ja, es tut mir leid, dass
wir. Aber nein, wir sind einfach, wir haben zu viel Ball-Knowledge, Anton. Was sollen wir erzählen?
Ich verstehe, dass die Stimmen groß werden. Ich liebe Dennis Undorf auch, ne? Ich glaube, da spreche ich auch für dich. Also, das hat ja nichts damit zu tun, dass wir ihn nicht spielen sehen wollen, um Gottes Willen. Im Gegenteil.
Nee, wir sagen ja Startelf-Kaliber.
Genau, Startelf-Kaliber hat er allemal. Und trotzdem ist dieses Spiel natürlich auch so gelaufen, und da will ich jetzt gar nicht in den Nagelsmann-Sprech reinkommen, weil er dann noch fit war, so meine ich das gar nicht, aber weil vielleicht auch zum einen die Gegner nicht mehr ganz so fit waren und weil eben nochmal diese neue Komponente dann auch aufs Feld kommt. Und das ist ja genau die Qualität auch, die solche Spieler, solche Ausnahmekünstler haben, dass sie mit ihrer Einwechslung ein Spiel komplett verändern können und auch den Gegner vor neue Herausforderungen stellen können. Und das hat Dennis Undorf eindrucksvoll bewiesen. Ich sage nicht, dass er, wenn er von Anfang an spielt, keine Tore macht, um Gottes Willen. Aber dieses Element noch zu haben, ist fast schon noch mehr wert, weil wir müssen uns nichts vormachen. Die deutsche Startelf ist top. Das ist eine Weltklasse-Mannschaft. Und nur weil jetzt eben keiner von den elf, die da gestartet haben, super brilliert haben und es dann einen Dennis Undorf eben gebraucht hat, um dieses Spiel zu drehen, heißt das ja nicht, dass sie es grundsätzlich nicht könnten. Und diese Qualität noch zu haben, einen Dennis Undorf von der Bank zu bringen, ist so unglaublich viel wert. Ich würde mich auch freuen, wenn er startet. Ich bin mir sicher, er macht auch da seine Tore. Ich glaube aber, wie du auch gerade schon gesagt hast und kannst du auch gerne gleich nochmal ausführen, dass eben genau dieses Element zu haben aus, wie soll man sagen, reiner Erfolgssicht gesprochen und Möglichkeiten in der Tiefe und im Spielgeschehen einzugreifen, so noch besser sein kann, wenn er von der Bank kommt.
Ja, ich glaube, wir hätten, wenn wir jetzt die beiden Spiele quasi ein bisschen andersrum gehabt hätten, Undorf startet und zum Beispiel ein Havertz kommt von der Bank, hätten wir insgesamt ziemlich sicher weniger Tore geschossen, weil ich glaube einfach, dass Undorf aus taktischer, strategischer Sicht, nicht eben aus Fitnesssicht, wie es Nagelsmann damals angedeutet hat, sondern eben aus strategischer Sicht einen enormen Wert hat als Joker, weil, das haben wir auch immer wieder gesagt, du dich als Gegner dann nicht so auf ihn vorbereiten kannst mental. Wenn der Undav auf dem Startelfbogen steht, vorm Spiel, dann kommen die Videoanalysten zu den ivorischen Innenverteidigern und sagen, ey, scheiße, Undav steht in der Startelf, viel Spaß, aber das und das wird dich erwarten, das und das musst du machen. Und dann kann man sich schon so ein bisschen drauf vorbereiten und beackert den dann 60 Minuten, 70 Minuten lang. Wenn das aber andersrum ist und Havertz auf dem Bogen steht, dann weißt du, was du, dann passiert das Gleiche mit Havertz, dann weißt du, was du bei Havertz erwartest und was du gegen ihn machen musst. Und wenn dann Undav reinkommt, dann bist du, wie du eben schon richtig gesagt hast, 65 Minuten durch die Sonne gerannt und plötzlich steht dann so ein Undav vor dir und bevor du überhaupt dich an die Sachen erinnert hast, die dir vorher in der Analyse gesagt wurden, hast du schon den ersten Ellbogen in den Rippen und er hat dich schon einmal weggeschoben und hat schon den ersten Ball festgemacht. Und ich glaube einfach, dass das ein Riesenpunkt ist, weil du in Havertz komplett anders verteidigen musst als Dennis Undav. Und ich glaube, wenn dann Undav reinkommt, dann ist das wirklich wie so ein Überfall und du kannst dich als Verteidiger, das ist ja nicht so, dass sie da 60 Minuten lang die Füße hochlegen und nur warten, bis jemand anders reinkommt, sondern die haben ja alle Hände voll zu tun. Und wenn dann halt ein Undav drin ist, glaube ich, dann ist es einfach super schwer, diesen Switch hinzubekommen. Und ich glaube, dann ist es meistens schon passiert. Und so war es jetzt in dem Spiel auch. Und das ist einfach spielerisch so eine andere Personalie, dass du da einfach, glaube ich, nicht rechtzeitig dich drauf einstellen kannst und deshalb das wirklich so ein bisschen überrumpelnd wirkt und so, finde ich, hat man jetzt auch den Eindruck gehabt und deshalb, glaube ich, ist es sinnvoll und auch dazu kommt, dass ich glaube, dass Kai Havertz nicht ansatzweise so ein effektiver Joker ist wie Startelfspieler und deshalb würde ich bei dieser Variante bleiben.
Dem kann ich sehr gut folgen. Trotzdem kann es ja sein, dass gegen Ecuador jetzt doch mal was an der Startelf passiert. Bisher zweimal absolut die gleiche. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich würde jetzt nicht einmal komplett durchswitchen, aber zum Beispiel schon Schlotterbeck, der jetzt angeschlagen runter musste, vielleicht mal die Pause dann gönnen. Aber grundsätzlich bin ich hin und her gerissen zwischen, wenn es gut läuft, dann dauert das Turnier noch ein paar Wochen und dann ist es ja auch vollkommen legitim, mal deinen ganzen Leistungsträgern auch mal noch mehr Pause zu geben, wenn du es eben schon sportlich geschafft hast, sogar den ersten absolut Platz safe zu machen. Gleichzeitig sind es ja trotzdem so wenig Spiele, dass jedes gemeinsame Spiel dich auch noch mal auf ein neues Level bringen kann. Heißt Eingespieltheit, Abläufe auf dem Platz. Also ich bin mir ganz, ganz sicher, dass wir ein paar Wechsel auf jeden Fall sehen werden. Also Rüdiger für Schlotterbeck ist für mich schon zu 100% safe. Es sei denn, die sagen jetzt übermorgen, ja, wir haben alles gecheckt bei Nico, ist top. Also gar keine Sorgen mehr, aber mach lieber vorsichtig. Also ich glaube, da wird gewechselt. Und dann glaube ich schon, dass hier und da noch mal ein bisschen was geändert wird. Aber ich hoffe, dass nicht zu viel durcheinander gewürfelt wird, weil das kann auch ganz schnell wieder auf die Füße fallen. Weißt du, dann spielst du das Spiel da mit einer anderen Elf, machst so ein gutes ein ordentliches Unentschieden gegen Ecuador, gehst da als Gruppensieger ganz zufrieden aus der Gruppe raus und plötzlich bist du dann mit wieder längerer Pause im 16-Finale und hast wieder die alte Elf und dann strugglest du, dann werden natürlich die Stimmen groß mit, ja, aber wieso hat er da jetzt auch so viel durchgewechselt, die brauchten Einspielzeit und so. Ist natürlich alles sehr hypothetisch und nur eine Möglichkeit, die entstehen könnte, aber sowas ist sicher auch im Hinterkopf von Julian Nagelsmann. Deswegen, ich glaube, 3-4 Wechsel werden wir sehen, aber so der Kern wird schon auch noch zusammenbleiben, oder?
Ja, ich glaube nicht, dass er so in der wichtigen Achse Spieler rausnimmt. Also gerade wenn jetzt, wie du sagst, zum Beispiel ein Rüdiger reinkommen wird für Schlotterbeck, alles andere wäre, glaube ich, einfach ein Risiko, selbst wenn Schlotti sagt, er kann spielen. Ein Tah wirst du auf keinen Fall rausnehmen. Ein Kimmich wirst du nicht rausnehmen, wirst einen Matcher nicht rausnehmen. Also ich vermute auch, Musiala und Wirtz werden starten, auch wenn die beide jetzt nicht bisher super überzeugend waren. Ich glaube, das wäre fürs Selbstvertrauen nicht unbedingt ein guter Move, die rauszunehmen. Im Gegenteil, glaube ich, wäre es eine Chance dann eben gegen Ecuador, die jetzt gegen Curaçao ein deutlich schlechteres Spiel gemacht haben als ihr erstes, eine Möglichkeit, da vielleicht nochmal Selbstvertrauen zu tanken. Und dann ist zum Beispiel in Sané eine Option für mich, den rauszunehmen. Ich fand Leveling gut nach Einwechslung. Auch wie gesagt, wenn ich finde, dass Sané ein ordentliches Spiel gemacht hat. Offensiv ist es nicht das, was man vielleicht früher erwartet hat. Aber hatte wieder so ein paar Angriffe der Ivora. Wirklich, das sind so absolute Feinheiten, aber hat so einen Sprint mitgemacht. Und dadurch kann Diomande nicht ins 1 gegen 1 gehen, weil Sané ihn so 2, 3, 4 Meter quasi neben Kimmich absichert. Und das und dann hat er gestoppt und quasi zurückgespielt. Und das sind so Kleinigkeiten, die, glaube ich, vielen Leuten nicht auffallen oder die man schnell vergisst, aber die fürs Spiel einen riesigen Impact haben, weil wenn er das nicht macht, dann geht die Jumande mit vollem Tempo ins 1 gegen 1. Und was da passieren kann, haben wir beim 1-0 der Elfenbeinküste gesehen. Deswegen für mich wirklich ein ordentliches Spiel von Sané, aber ich glaube trotzdem, das ist so eine Position, wo du mal einen durchwechseln kannst. Und insgesamt wäre ich auch happy, wenn Nick Woltemade ein paar Minuten bekommt, nicht in der Startelf, aber generell einfach nur um, weil er jetzt eben zweimal 0 gespielt hat, einfach um dem auch ein bisschen Selbstvertrauen zu geben. Weil solltest du den irgendwann brauchen, vielleicht fällt dir mal jemand aus, dann wäre es, glaube ich, ganz gut, wenn der nicht gefühlt die Fußballschuhe schon wieder in den Koffer gepackt hat.
Ja, finde ich genau richtig, wie du sagst. Also du brauchst
und einen Raum Kimmich vielleicht für Brown.
Ja, stimmt. Vergessen. Sowas kann man definitiv machen. Vielleicht ein Goretzka für Pavlovic in der Startelf. Ansonsten glaube ich auch so Tah, Metscher, Kimmich. Die sind auf jeden Fall weiterhin gesetzt. Und was du zu Musiala und Würz gesagt hast, finde ich auch vollkommen richtig. Also da müssen wir nicht drüber reden. Die beiden sind die Ausnahmekünstler da vorne, was so dieses Dribbeltechnische angeht. Havertz ist auch ein Ausnahmekünstler, also verstehe ich nicht falsch, aber weißt, was ich meine. Und die müssen so ein bisschen in Fahrt kommen auch wieder. Das Spiel gegen die Elfenbeinküste war schwierig für beide, haben beide jetzt nicht so wirklich brilliert. Bemüht, hört man ja immer ungern, aber nicht so viel gelungen. Deswegen bin ich da bei dir, gib denen weiter die Minuten, lass sie zocken so ungefähr jetzt mit ganz freiem Kopf, weil schon Erster, weil schon weiter und dann hoffentlich den ein oder anderen Scorer erzielen. Und ja, bei Sané, genau, der kann die Pause dann vielleicht auch mal ganz gut gebrauchen nochmal. Nimmst den Leveling mit rein, vielleicht auch sogar ein Amiri, da hast du ja noch ein paar Optionen, wie du es machen kannst. Ja. Also bin ich komplett bei dir. Dann würde ich sagen, machen wir noch mal einen kleinen Schwenk zu so einem
Bevor Tag. Du schwenkst, Anton, bevor du schwenkst. Ja,
schwenk gerne noch mal zurück.
Ich will nicht aufs Deutschlandspiel schwenken. Ich habe mir aber was überlegt, wie wir so ein bisschen die anderen Spiele quasi noch beleuchten können.
Okay, sehr gerne.
Und ich hätte gerne, dass du mir mal deine Top 3 bisher enttäuschendsten Nationen lieferst. Und können gerne größere Namen sein, weil von denen erwarten wir ja das meiste. Also sag mir mal, wer dich so am meisten enttäuscht, vielleicht auch aus Fansicht geärgert hat.
Da ist zum einen natürlich ganz klar Portugal.
Mhm. Boah, also wer die auf Weltmeister getippt hat, ne?
Dann die Türkei, selbstverständlich.
Ja.
Und jetzt vielleicht ein bisschen wilder Pick, aber Tschechien.
Okay, ja, fair.
Ich kann mit Tschechien gerne anfangen, weil die anderen beiden sind vielleicht noch ein bisschen ausführlicher zu diskutieren. Also, ich habe ja das Eröffnungsspiel, wie viele von uns, von euch, gesehen. Und ich war mir sicher, Südafrika ist gefühlt die schlechteste Mannschaft des ganzen Turniers. Und Tschechien hat es wirklich geschafft, 1-1 dann gegen die zu spielen und sogar hinten raus noch richtig zittern zu müssen, dass sie sich nicht noch den Gegentreffer fangen zum 2-1-Sieg für die Südafrikaner. Und jetzt bin ich dann doch wieder jetzt in meinem Kicktipp-Fieber gefangen und habe das Spiel gesehen und da dachte mir wirklich, was machen die denn da? Also das war ja so katastrophal schlecht von Tschechien, weil Südafrika war jetzt nicht plötzlich unglaublich viel, viel besser als gegen Mexiko. Aber Tschechien hat es wirklich gar nicht hinbekommen. Es war katastrophal.
Wenn man dieses Eröffnungsspiel vor Augen hat und jetzt ich habe jetzt nur mal gerade so die Passstatistik von Südafrika vom zweiten Spiel. Die haben 560 Pässe gespielt mit einer 90% Passquote und hatten 62% Ballbesitz gegen Tschechien. Also wenn man sich dieses erste Spiel angeschaut hat gegen Mexiko, wo die halt nicht zwei Pässe am Stück an den Mann gebracht haben und die Dinger teilweise übers Schienbein in Seiten ausbefördert haben. Ja. Und dann schaust du dir das an. Also ich bin da voll bei dir. Das war echt gar nichts. Es war auch ein besseres Spiel von Südafrika als davor, aber trotzdem. Also Tschechien, die haben schon in der Quali nicht überzeugt, fand ich. Die sind dann ja auch in den Playoffs da im Elfmeterschießen dann durchgegangen.
Ja,
Tschechien, finde ich, ist gerade so ein bisschen in einer komischen Phase, auch wenn die trotzdem talentierte Leute haben. Das ist nicht das ganz Gelbe vom Ei. Und ja, trotzdem zu wenig in dieser Gruppe, wo man eigentlich sagen kann, die können da jeden schlagen. Also du kannst auch den Case machen vor der WM, dass die Gruppensieger werden, rein von der Qualität. Mexiko mit Sicherheit diesen Push da vor den Heimfans, aber Tschechien hat viele Spieler, die in Europa in Top-Ligen spielen. Das ist bisher echt zu wenig. Und Tschechien jetzt eben noch im Duell mit Mexiko, also Südafrika gegen Südkorea. Südkorea kann da halt eben das 16. Finale ganz fix machen ohne den dritten Platz, und Tschechien muss gegen Mexiko gewinnen, damit die eine Chance haben. Also das ist schon eine fiese Ausgangslage.
Ja, vielleicht ein bisschen Glück. Also, was heißt Glück, aber positiv, dass Mexiko eben schon weiter ist. Das hilft sicherlich. Und wer gar nicht mehr weiterkommen kann, ist die Türkei. Und das ist für mich auch eine der negativsten Überraschungen dieses Turniers bis hierher. Ich glaube, wir beide haben sie in dieser Gruppe vielleicht nicht direkt als Gruppensieger safe gesehen, aber hundertprozentig weiterkommen sehen. Australien und Paraguay. Beide verloren. Damit haben jetzt Mannschaften wie Curaçao, Kap Verde, Saudi-Arabien mehr Punkte gesammelt, Kongo als die Türkei. Und ich glaube, da ist ein ganzes Land einfach, was ja eine riesen Fußball-Nation auch ist, auch gerade was so die Stimmung und die den Rückhalt auch für das eigene Team angeht, natürlich extrem enttäuscht, weil wir haben, glaube ich, auch beide eher in die andere Richtung gedacht, dass die Türkei wirklich vielleicht überraschen kann. Haben eine echt interessante, coole Mannschaft mit Kenan Yildiz und Arda Güler, die jetzt auch noch mal mehr gereift sind, hatte man die Hoffnung. Da sind ja beide immer noch verdammt jung. Aber dass es so rausgeht, ist einfach eine riesige, riesige Enttäuschung.
Vor allem gegen die zwei schwächeren Gruppengegner bisher. 0 Tore geschossen, 63 Mal in Richtung Tor geschossen und nicht einmal getroffen. Das ist schon crazy. Von daher, ich habe es letzte Woche schon gesagt, gut für die Leute, die nicht so auf Autokorso stehen, aber natürlich eine große Enttäuschung und auch für mich, ja, finde ich auch sehr schade. Ich finde, das ist eine super coole Mannschaft und hätte auf jeden Fall für ein bisschen Furore sorgen können. Jetzt nicht unbedingt Weltmeister werden, wie da teilweise Stimmen aus der Türkei waren, aber auf jeden Fall mal ein, zwei K.O.-Runden überstehen. Das hätte ich ihnen schon zugetraut.
Absolut, ja. Genau wie eigentlich auch den Portugiesen, denn die hast du ja nur mal als Weltmeister getippt. Und ich bitte um Ruhe. Der letzte Weltmeister hat das erste Gruppenspiel damals gegen Saudi-Arabien mit 1-2 verloren und ist danach dann zum Titel marschiert. Aber auch da die Leistung von Portugal gegen die DR Kongo, katastrophal, unterirdisch. Also ich war erschrocken, was die da gespielt haben.
Ich auch. Also ich habe mich richtig geschämt für meinen Pick. Das hat mich auch sehr, sehr geärgert. Auch Kongo wieder massiv unterschätzt. Da sind auch absolut große Namen dabei, die in der Premier League spielen. Unter anderem eben Wissa, der das Ausgleichstor gemacht hat, der ja für, weiß nicht wie viel, 70, 80 Millionen zu Newcastle gegangen ist letzten Sommer als Isak-Ersatz. Das ist schon ein absoluter Hochkaräter, aber trotzdem, wir müssen nicht drüber reden, dass Portugal eigentlich da klar als Sieger vom Platz gehen muss. Und das Problem ist ja auch nicht, dass sie da und unentschieden am Ende nur stehen haben, sondern wie sie gespielt haben. Das ist wirklich erbärmlich gewesen. Also denen ist nichts eingefallen. Das ist so schwach gewesen. Die haben am Ende echt noch ein bisschen Glück gehabt, weil Kongo noch ein paar Konterchancen hatte. Da erwarte ich so viel mehr von Portugal. Man muss leider auch sagen, Ronaldo keine gute Figur abgegeben. Also da muss jetzt der Viererpack her, dass mein Call noch aufgeht, dass er eben gegen Kongo und Usbekistan insgesamt 4 Tore macht.
Aber symptomatisch, ich hab 8-0 getippt, glaube ich, gegen Usbekistan jetzt. Oder 8-1 oder so.
Also hast du quasi den Pick, der nicht aufgegangen ist, noch da drauf addiert auf das zweite Spiel.
Genau, richtig. Nee, weil ich glaube, die sind sauer. Also ich glaube, die...
Ich glaube es auch. Und ich meine, Kolumbien hat Usbekistan auch klar geschlagen und hätte noch viel höher gewinnen können. Also an sich geht da schon was. Usbekistan, das ist jetzt auch mal wirklich qualitativ nochmal eine deutliche Stufe unter Kongo. Aber wer weiß. Also das kann auch nach hinten losgehen. Ich bin trotzdem auch optimistisch, dass das was wird. Ich glaube, ich habe 5-0 getippt oder so. Aber das war ganz schwach und symptomatisch eben diese eine Szene, wo der Ball in den Rückraum gelegt wird und Ronaldo aus einer schlechten Position abschließt und 2 Meter hinter ihm steht Bruno Fernandes, der eine sehr gute Einschussmöglichkeit gehabt hätte. Und Ronaldo klaut ihm den so ein bisschen vom Fuß.
Ja, Ronaldo hat wirklich unterirdisch schlecht gespielt, da müssen wir gar kein Blatt vor den Mund nehmen, aber trotzdem wird mir viel zu sehr, natürlich ist, liegt in der Natur der Sache, wenn es um Ronaldo geht, um ihn, über ihn gesprochen. Du hast es richtig gesagt, die ganze Mannschaft war komplett ideenlos und schlecht. Also ja, dann ist ja klar, dass der Mittelstürmer nicht gut aussieht, wenn deine ganze Mannschaft quasi gar nicht funktioniert. Und ein Ronaldo, das wissen inzwischen alle, ich meine, es ist unfassbar, mit was für einer Physis der Typ immer noch auf dem Platz steht in seinem Alter. Aber es ist doch ganz klar, dass er nicht mehr der ist, der ein ganzes Spiel an sich reißen kann und mit seinen Läufen, mit seinen Dribblings dann plötzlich sofort für den Unterschied sorgen kann. Er braucht, immer dieses viel Zitierte, braucht seine Mitspieler. Und die haben alle auch verdammt schlecht gespielt. Und da kannst du jetzt nicht sagen, ja, Ronaldo tut der Mannschaft nicht gut. Wenn Ronaldo, wenn du den Mittelstürmer, egal wer da jetzt steht, aus diesem Spiel rausnimmst, dann ist das die Leistung immer noch unglaublich schlecht. Also das hat jetzt nicht damit zu tun, dass Ronaldo da irgendwie den einen Kongolesen nicht richtig zugelaufen hat oder so. Also daran lag es jetzt nicht, dass Portugal da nur 1-1 gespielt hat.
Nee.
Es kam überhaupt keine Kreativität nach vorne zum Vorschein. Und dann bist du da als Ronaldo, der da auch immer gut bearbeitet wurde von den Innenverteidigern vom Kongo, auch irgendwo auf verlorenen Posten. Also klar, es ist Cristiano Ronaldo. Der Typ ist seit über 20 Jahren absolute Weltklasse im Profifußball und vielleicht der Beste, einer der Besten aller Zeiten. Da erhoffst du dir, da wünschst du dir natürlich auch mehr. Du siehst ihn bei einer Weltmeisterschaft nochmal mit dabei und hoffst, dass er ja wieder die Sterne vom Himmel spielt. Aber in diesem Spiel konnte gefühlt gar kein Stürmer richtig funktionieren, egal wer da gestanden hätte.
Deswegen war ja in Ideenlosigkeit und die fängt ja nicht bei Ronaldo an, sondern viel früher.
Genau, das ist es nämlich. Gut, jetzt kann man natürlich als Messi-Fan hat man leicht reden, weil der hat mal ganz anders performt. Das will ich gerne noch mitnehmen, weil Lionel Messi hat mit dem 3:0 Erfolg, mit seinen 3 Toren für Argentinien den ewigen Miroslav Klose eingeholt. Gegen Algerien haben sie mit 3:0 gewonnen. Alle 3 Tore von Messi, damit jetzt bei 16 WM-Toren overall. Miroslav Klose hat auch 16. Und jetzt kann er ausgerechnet gegen die Österreicher, könnte er Miroslav Klose überholen. Aber es gab natürlich auch eine viel diskutierte Szene vor dem Ganzen. Hätte Messi vom Platz fliegen müssen?
Garantiert. 100%ig. Also das ist für mich völlig unverständlich und kann ich jeden verstehen, der sich da aufregt, weil das ist zwar keine Absicht, aber es ist einfach super fahrlässig und nimmt eine Verletzung in den Kauf, da so quasi direkt hinter dem Gegenspieler ihm in die Beine zu laufen. Und auch wenn er danach total erschrocken wirkte und so, huch, wollte ich ja gar nicht, ist es einfach, also ja, ich kann auch nicht mit geschlossenen Augen mit dem Auto über die Kreuzung fahren und danach sagen, ups, wollte ich gar nicht. Das geht einfach nicht. Da musst du einfach ein bisschen aufpassen. Kannst ja von der Seite reingehen, aber eben nicht von hinten so drauflaufen. Wurde ja danach auch viel analysiert, auch von diversen Schiedsrichter-Experten, die eigentlich alle zum gleichen Schluss kamen. Gibt ja irgendwie 3 Kriterien, die man quasi braucht für eine rote Karte. Es gibt die Intensität, das war so das, wo viele gesagt haben, da kann man hier noch sagen, intensiv genug war es nicht, weil hohes Tempo hatte diese Bewegung nicht von Messi. Aber dann war es das Trefferbild. Und das ist natürlich klar, da steht ihm da hoch auf der Wade und dann eben die Chance, an den Ball zu kommen. Und die gab es natürlich auch nicht. Das heißt, 2 von 3 waren erfüllt und das brauchst du dann eben als Schiedsrichter, um zu sagen, gebe ich rot. Und das hatte ich vorhin ja schon erwähnt, Szymon Maciniak, der polnische Schiedsrichter, von dem ich eigentlich viel halte, der hat eben da nicht mal gelb gegeben. Das ist für mich auch völlig, völlig unsinnig. Ähnliche Szene gab es am Sonntagabend bei Belgien gegen Iran, wo der Iraner Leandro Trossard auf die Wade steigt und ihm wirklich so den ganzen Stutzen aufschneidet quasi mit den Stollen. Und du siehst danach die Stollenspur auf der Wade von Trossard und es gab auch nichts. Und das sind so Fouls, die du ja siehst. Du siehst ja, wo der sein Bein hinstellt. Also wenn es jetzt so ein Mini-Kontakt ist, der einen zum Fall bringt, okay. Aber war es ja nicht in beiden Fällen, da dann nichts zu geben. Bei Trossard bin ich noch ein bisschen okay damit, dass man dann nicht per VAR auf Rot entscheidet. Aber bei Messi muss es da rot geben. Und wie gesagt, Marciniak hat nicht mal gelb gegeben und in diesem ganzen Spiel keine gelbe Karte gegeben. Und das ist für mich einfach fahrlässig und ja, gibt natürlich einen Nährboden für Verschwörungstheoretiker, dass Messi da in irgendeiner Weise geschützt ja, wird. Das will ich jetzt überhaupt nicht befeuern, aber das ist natürlich dann leider so. Und deshalb steht er für mich bei 14 WM-Toren.
Wir machen die Extra-Rechnung.
Damit genau, es gibt Miro ja die wahre Tabelle.de, das ist jetzt die wahre Torschützenliste.de.
Unser Miro wird immer die 1 bleiben.
Anton, nein, wenn du bei Messi gerade schon warst, dann möchte ich dir eine kurze Quizfrage stellen.
Uiuiui, okay.
Denn du hast gesagt, Messi bei 16 WM-Toren. Ich habe mir mal rausgesucht, die Top 10 aktive WM-Torschützen. Das bedeutet aktiv auch noch bei der bei der Nationalmannschaft dabei. Und alle von diesen 10 sind tatsächlich auch bei dieser Weltmeisterschaft vertreten. Also sag mir doch gerne mal, wer da so mit drin ist. Messi auf der 1 mit 16 haben wir schon genannt.
Messi auf der 1 ist klar. Dann kommt Mbappé. Dann wahrscheinlich irgendwann
weißt
sowas
wie... Weißt du, wie viele Mbappé?
Er hat jetzt auch 2 gemacht, das heißt, es sind 14 jetzt, ne?
Ja, richtig.
Dann haben wir natürlich einen Ronaldo.
Weiß ja, nicht, ob er direkt ist auf 5 in dieser Liste, ja, okay. Mit 8.
Lukaku.
Ja, auf Platz 10 mit 5 Toren.
Boah, krass, der ist schon Platz 10.
Ja, sind noch ein paar dazwischen.
Neymar.
Ja, geteilt mit Ronaldo auf 4, 5 mit 8 jeweils.
Aha. Krass, wer ist denn dann auf der 3?
Kennst du ganz gut, den Mann.
Harry Kane.
Richtig.
Stimmt, der hat auch 10 sein Tore. 10. gemacht, ne? Gary Lineker ja. Eingeholt bei den Engländern. Haben wir einen Deutschen in der Liste? Nee, oder?
Nee, also Müller habe ich jetzt nicht gezählt. Der spielt zwar noch im Verein, aber eben nicht mehr in der Nationalmannschaft.
Na gut, der ist auch immer bei den Spielen immerhin da.
Stimmt, der ist besonders aktiv.
Okay.
Noch 2 Südamerikaner und 2 Europäer.
2 Südamerikaner ist... Der von Mexiko war es auf jeden Fall auch nicht, das ist ja Mittelamerika, Südamerikaner, der jetzt gerade dabei ist. Ist James dabei?
James Rodriguez hat 6 WM-Tore, ja. Ich glaube, alle in einem Turnier.
Ja, stimmt, da ist er Torschützenkönig geworden.
Ja.
Ist sowas wie Perisic oder so?
Ja, yep. Perisic auch
wirklich? 6. Okay, krass. Ja. Also krass. Der Typ ist so... brutal underrated seine ganze Karriere über, ja, was der ja, alles gerissen ja. hat und was der schon für Zahlen auf dem Board hat.
Ja, ich bin fast die beiden schwersten Namen, würde ich sagen.
Ja, ich hatte jetzt fast kurz mal so Embolo oder so im Kopf, aber ich glaube, so viel hat er nee. Nicht.
Nee, aber ist gar nicht schlecht. Ich glaube, der hat, obwohl, nee, warte, das kann ich dir sagen, der hat 2. Das ja. habe ich neulich in der WM-Vorbereitung.
Ist vielleicht so ein, wie heißt er? Ist der überhaupt dabei? Luke de Jong oder so von...
Nee, aber Nation ist gut.
Boah, wer hat denn da so viele Tore bei denen gemacht schon? Ist... Hä? Die sind doch auch alle noch so jung. Depay?
Nee.
Gakpo?
Offensivmann. Bitte?
Gakpo?
Richtig.
Krass. Ja, okay. Ich glaube, der hat letzte WM irgendwie 4 oder 5 oder so gemacht. Ne? Deswegen, und jetzt hat er wieder 1 gemacht.
Ich glaube nur 3, weil er hat doch jetzt schon 2 doppelt getroffen, oder? Im ersten Spiel für die Niederlande, glaube ich.
Also hat jetzt gegen...
Oder im zweiten hat er doppelt getroffen.
Genau, stimmt. Gegen Schweden hat er 2 gemacht, ja, beim 5-1. Richtig.
Genau.
Ja.
Also hatte er, ist er mit 3 in die WM gegangen.
Also noch ein Südamerikaner, sagst du?
Schwerster Name. Absoluter Ballknower. Müsste der sein. Hilft dir gerne. Du kennst den auch. Es ist einfach nur, man vergisst den und man hat nicht auf dem Schirm, dass er so viele Tore schon gemacht hat.
Ja.
Ist, Nachname ist eine spanische Stadt.
Okay.
Stürmer. Hat mal Premier League gespielt. Aber glaube ich jetzt mittlerweile wieder in Südamerika oder Mittelamerika aktiv.
Ach so, Enner Valencia.
Naja, Trainer. Valencia hat Ecuador auch schon 6 WM-Tore.
Ja, krass. Stimmt. Ich gucke gerade mal nach. 36 Jahre auch schon alt, okay.
Mhm. Ja, stark.
Geil, sehr gut. Das war ein gutes Quiz. Also, bin auch nicht unzufrieden mit meiner Leistung. Also, da war ich doch noch ganz gut unterwegs.
Nächste Folge dann die besten Torschützen der WMs 1930 bis 1958.
Kann ich auswendig, also gar kein Problem für mich. Und was auch gar kein Problem darstellt, ist das deutsche Weiterkommen, denn das haben wir geschafft. Und damit, würde ich sagen, haben wir die Analyse hier auch mal wieder bravourös gemeistert. Wir können natürlich jetzt nicht jedes Spiel durchgehen. Klar, ihr wisst es, Kanada 6-0, was ein Ding gegen Katar. Japan, gut mit dabei. Spanien wieder.
Japan.
Ja, da war ich schon einen Vokal zu weit. Spanien ist auch wieder zurück. Ihr wisst, ihr bekommt ja auch alles mit. Aber es sind viele Spiele, es sind viele Mannschaften. Es ist das Rekordturnier, das größte aller Zeiten. Und Deutschland ist schon mal sicher im 16-Finale. Das ist doch mal sehr positiv. 2 Spiele, 2 Siege. Was noch viel positiver ist, ist deine Ausstrahlung hier im Podcast, Moritz. Und deswegen bin ich so glücklich, dich an meiner Seite zu haben und bedanke mich vielmals und freue mich jetzt schon darauf, was wir nach dem Ecuador-Spiel alles zu besprechen haben.
Ich habe zu danken, Anton. Ich freue mich schon darauf, wenn wir das dann wieder aufdröseln, analysieren werden und dann ja vielleicht schon eine Idee haben, wer im 16-Finale der Gegner sein könnte. Es sind ja 5 verschiedene Gruppen, die da in Frage kommen, der Gruppendritte. Also da bin ich gespannt. Wir werden es analysieren und ihr werdet es dann erfahren.
Genauso machen wir das. Ciao, ciao und vielen Dank fürs Zuhören.
Ciao.